ein Lebensbericht von der Sharon. Sie schreibt da, ich stamme aus einer jenischen Familie. Die Jenische, das sind die Fahrenden in Europa. Meine leibliche Mutter war schwanger mit mir, aber sie bekam keine Hilfe von ihrer Familie, da es für die Angehörigen meiner leiblichen Mutter eine Schande war, unehelich schwanger zu sein. So kam es zum Entscheid, mich zur Adoption freizugeben. Mit nur ein paar Monaten kam ich ins Heim und dann wieder in eine Pflegefamilie, wieder ins Heim, dann wieder in eine Pflegefamilie. Schlussendlich landete ich wieder bei der Adoptionsstelle. Ich hatte keine Vertrauensperson und wurde aufgrund der schwierigen Umstände traumatisiert. Ich verweigerte das Essen und vertraute niemandem mehr. Leider haben sich Lebenslügen wie ich kann es alleine und brauche niemanden oder auf Menschen ist kein Verlass bei mir durch diese Erlebnisse eingeschlichen. Bis zum heutigen Tag fällt es mir oft schwer zu erkennen und zu verstehen, was meine Bedürfnisse sind. Durch diese Erfahrung habe ich gelernt, dass es auf mein persönliches Wohlbefinden nicht ankommt. Und ich bin es nicht wert, dass jemand auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Als ich etwa 2 Jahre alt war, wurde ich dann schlussendlich von meinen jetzigen Eltern, Heiner und Hanna Müller, adoptiert. Dank ihnen durfte ich Liebe und Annahme erfahren und eine gute Kindheit erleben. Die Liebe, die sie mir entgegengebracht hatten, heilten viele von meinen Wunden. Ich danke meinen Eltern für alles, was sie gemacht haben. Aber mit der Zeit merkte ich immer mehr, dass ich anders war als sie. Mein Äußeres glich so gar nicht meinen Eltern und meine Verhaltens- und Denkweise unterschieden sich oftmals von ihnen. Wer bin ich? Ich war auf der Suche nach meiner wahren Identität. In der Pubertät bekam ich immer mehr Depressionen und Angstzustände. Ich konnte nicht mehr alleine unterwegs sein. Die Angstzustände wurden zu Panikattacken, die ich dann mit etwa 18 Jahren seelsorgerlich und medikamentös behandeln musste. Ich durfte Gottes Güte in der Seelsorge erfahren und konnte einen großen Teil meiner Vergangenheit aufarbeiten. Im selben Zeitraum entwickelte sich in mir immer mehr der Gedanke, meine leibliche Mutter kennenzulernen. Für mich war dieser Wunsch aber stark mit Scham und einer inneren Zerrissenheit verbunden. Ich wollte ja mein Mami und mein Papi nicht verletzen. Meine Eltern unterstützten mich aber sehr in diesem Vorhaben und wir arrangierten ein Treffen mit meiner leiblichen Mutter. Sie kennenzulernen war tief bewegend und zugleich sehr schwierig für mich. Die Identitätsfrage war noch präsenter als zuvor. Einerseits erlebte ich Heilung dadurch, sie näher kennenlernen zu können, aber andererseits kamen negative Gefühle wie Wut und Verwirrtheit über die ganze Situation in mir hoch. Meine Identität war für mich ein großes Fragezeichen. Gott aber heilte über all die Jahre immer wieder mein gebrochenes und trauriges Herz auf wundersame Weise. Das Treffen mit meiner leiblichen Mutter war ein Teil davon. Ein wichtiger Teil dabei spielten meine Eltern, aber auch mein Ehemann, der mir immer wieder das Gefühl der Annahme gab. Später aber rang ich wieder mit der Frage, wer bin ich? Und wer ist mein leiblicher Vater? Das Einzige, was ich von ihm wusste, war, dass er meiner leiblichen Mutter eine falsche Identität angegeben hat. Die Behörde konnte ihn weder in der Schweiz noch im Ausland auffinden. Für mich war seine Identität, dass er ein Lügner ist. Also schloss ich daraus, dass ich auch eine solche Identität habe. Ich war sehr frustriert und wütend darüber, dass ich nie eine reale Chance bekommen werde, ihn persönlich kennenzulernen. In dieser Zeit, mit all meinen ungeklärten Fragen, begegnete mir Gott in einem Gottesdienst im ICF Zürich. Er sagte zu mir, wieso bist du so betrübt wegen deinem leiblichen Vater? Ich bin dein Vater. Dick geschrieben da, das Ganze. Ich habe dich gewollt und dich geschaffen. Du bist mein Kind. Mit diesen Worten hat Gott eine Identitätstransformation in mir vorgenommen. Ich fing an zu weinen über die wahren und liebevollen Worte von meinem Schöpfer. Seit diesem Zeitpunkt leide ich nicht mehr unter der Frage, wer ist mein Vater? Oder wer bin ich? Ich kenne jetzt die Antwort. Gott ist mein Vater, der mich geschaffen und gewollt hat. Meine Identität ist in Jesus Christus.
Der Paul und ich, wir haben über das Zeugnis geredet und Paul ist der Vers in den Sinn gekommen und ich möchte euch den vorlesen, wo im Römer 8, 15 steht. Denn der Geist Gottes führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Nein, er macht euch zu Kindern Gottes. Deshalb dürfen wir furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn unseren Abba-Vater nennen. Heute feiern wir Pfingsten, heute geht es um den Heiligen Geist. Und da steht, dass der Heilige Geist der ist, der die neue Identität in uns bewirkt. Und er ist der, der uns zu Kind Gottes macht. Er ist der, der uns verändert.
Ich glaube, es ist wichtig, bei diesen Themen, die wir anschauen, auch die Bibel an uns anzuschauen, Gottes Wort an uns anzuschauen. Und wir werden dann nach der Predigt noch einmal wirklich Lieder singen. Wir werden auch Gelegenheit haben, um für uns beten zu lassen. Und ich finde, dass der Bericht von der Sharon eine der wichtigsten Fragen im Leben stellt. Wer sind wir? Was definiert, wer ich bin? Was bestimmt meine Identität? Und unsere Identität wird ganz maßgeblich durch unsere Geburt bestimmt. Das spüren wir beim Bericht von der Sharon. Und ich bin extra noch mein Geburtszertifikat suchen. Ihr seht hier mein Geburtszertifikat. Ich bin in Afrika geboren, im damaligen Äthiopien. Heute ist es Eritrea, im Miheret Jesus Hospital in Ginda, Eritrea, Äthiopien. Und scheinbar bin ich der Paul Werner. Jetzt wissen wir meinen mittleren Namen noch. Und ich bin scheinbar das Kind von Marion Bruder und Ulrich Bruder am 1. Mai 1972, ganze 45 Jahre alt jetzt. Also, das bin ich. Unsere Geburt ist sehr bestimmend für unsere Identität. Unsere Geburt definiert fundamental und grundlegend, wer wir sind. Stellt euch nur mal vor, dass ich andere Eltern hätte. Das sind meine Eltern, meine lieblichen Eltern. Marion und Ueli. Und jetzt seht ihr auch, von wem dass ich die Frisur geerbt habe. Aber ich habe mich schon oft gefragt in meinem Leben, was wäre, wenn ich bin ja in Afrika aufgewachsen, wenn ich ein Kind geworden wäre, geboren worden wäre bei einer Familie dort in den Slums von Afrika. Ich wäre völlig jemand anders. Ich habe jetzt mal irgendein Bild zwischen denen gewählt. Stellt euch mal vor, da wären meine Eltern. Ich wäre zu diesen Eltern geboren. Ich hätte eine andere Identität. Ich wäre nicht die gleiche Person. Warum? Weil eine Geburt ist immer identitätsbestimmend, identitätsprägend, identitätsdefinierend. Egal, wann ich nachher für einen Beruf wähle, was für eine Frisur ich wähle, falls ich überhaupt eine Wahl habe, ob ich heirate oder nicht, ob ich Kind habe oder nicht, ein guter oder schlechter Vater bin, gesund bin, hübsch, nicht hübsch, versteht ihr? All diese Sachen machen keinen Unterschied zu dem, was unverändert in meinem Leben fest ist. Und unverändert heisst identitätsbestimmend. Unverändert bin ich der Sohn von Ueli und Marion Bruder. Wir sehen, die Geburt ist immer identitätsbestimmend. Und darum wissen wir immer etwas, wenn wir von einer Geburt hören, irgendwo, wissen wir etwas ganz genau, nämlich, dass bei der Geburt von dem Mensch identitätsdefinierendes Zeug stattgefunden hat. Und jetzt wird es spannend, weil Jesus redet von einer zweiten Geburt, von einer Wiedergeburt. Und wir schauen das ein bisschen an in einem von diesen Kapiteln, wo besonders über das redet, Johannes Kapitel 3. Und Jesus trifft dort einen Top-Theologen aus der damaligen Welt, den Nikodemus, und sie treffen sich da zur Nacht. Da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Und er fährt mit einem Kompliment an, das ist immer gut für am Anfang eines Gesprächs. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also er macht ein bisschen mehr wie nur ein Kompliment, er sagt, an dir ist auch noch etwas Spezielles. Und Jesus sagt ihm dann, Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, und das ist griechisch Anothen, geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jetzt das griechische Wort da im Original neu, wo im Deutschen mit neu übersetzt ist, bedeutet eigentlich von oben. Also nicht von irdischen Eltern geboren ist, sondern von oben, übernatürlich von Gott her geboren werden, von Neuem geboren werden. Und der Top-Theologe, zum Glück war es Nacht, der hat nur gehäuselt geschaut, der ist überhaupt nicht rausgekommen. Und er sagt im Prinzip einfach, hä? Und er bringt das zum Ausdruck. Er sagt, wie kann ein Mensch, wenn er also das Hä von einem Top-Theologen, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Völlig unverständlich, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Es ist undenkbar gewesen für den Nikodemus, dass es eine zweite Geburt gibt. Und das immer bei unserer Serie, beim Titel unserer Serie. Undenkbar. Und wir haben gelernt, letzten Sonntag, da was für die Welt undenkbar ist, ist für uns Christen was? Undenkbar. Und Jesus sagt, ich helfe dir jetzt ein bisschen umzudenken, lieber Nikodemus, und ich erkläre dir, wie denn da läuft. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Was ist Wasser? Für was steht das echt? Jawohl, schon wieder Taufe. Dritter Gottesdienst in Folge. Und Geist, der Heilige Geist ist da gemeint. Wunderbar dargestellt in der neuen Deko, die Markus gemacht hat. Sommerlich, himmlisch. Wir sehen da viele so Objekte, die im Vordergrund stehen von unserem Leben. Aber auf der Hintergrundebene, bei Menschen, die an Jesus Christus glauben, ist der Heilige Geist am Wirken. Nicht immer vordergründig, aber hindurch bewegt er enorm viel. In deinem und in meinem Leben, wenn wir an Jesus glauben. Wunderbar dargestellt. Und der Nikodemus hört da und er macht nur einmal Hä. Er kommt nicht raus. Und Jesus versucht ihm zu helfen, das zu verstehen mit einem Beispiel, wo er den Nikodemus gut verstanden hat aus dem Alten Testament. Nämlich aus der Zeit, wo Israel zwischen Ägypten und dem verheißenen Land in der Wüste war, da sind so Schlangen gekommen, giftige, und es hat eine Schlangenplage gegeben. Und die gebissen worden sind, die haben das Todesurteil gehabt. Die sind gestorben, wenn sie nicht etwas gemacht haben. Eine Statue angeschaut haben, die Mose auf Verheißung von Gott mitten im Lager aufgerichtet hat. Sie haben nur das metallige Ding müssen anschauen und dann war der Schlangenbiss nicht mehr giftig, sind sie gerettet. Und das war ein Beispiel, wo er den Nikodemus gut verstanden hat und Jesus versucht ihm, das klar zu machen anhand von diesem Beispiel. Er sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, ich Jesus, erhöht werden, das wäre das Kreuz, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und dann kommt der weltberühmte Text von Johannes 3, Vers 16. Das ist der nächste Vers. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir haben da die fundamentale Lehre von der Bibel, dass wenn jemand Jesus vertrauensvoll anschaut und das macht im Bewusstsein, wenn ich dich nicht anschaue, Jesus, wenn ich nicht dir vertraue, nicht an dich glaube, dann bin ich verloren. Das ist das, was da gemeint ist. Wenn du Jesus so anschaust, dann passiert etwas an dir, dann geschieht durch das Wirken vom Geist und von der Taufe eine Wiedergeburt. Undenkbar für unsere Welt, aber absolut real, wenn Jesus auch nur ansatzweise der ist, wo er behauptet sei, nämlich Gottes Sohn, dann gibt es eine Wiedergeburt in deinem Leben. Und was wissen wir, wenn eine Geburt stattfindet? Immer wenn eine Geburt stattfindet, was wissen wir? Es findet identitätsdefinierendes Zeug statt. Jetzt, wir schauen nicht Taufe an, wie die unsere Identität definiert. Das hat der Simi vor 3 Wochen gemacht. Vor 2 Wochen. Wir schauen jetzt die Zeit vom Geist an, ab Pfingsten. Weil ab Pfingsten feiern wir das Kommen vom Heiligen Geist, das Leben der Gläubigen. Und wir sehen im Neuen Testament, dass oft dort, wo das Wirken vom Geist im gläubigen Mensch beschrieben wird, identitätsdefinierende Wirkung da ist. Ich zeige euch 2 Beispiele. Eins hat Martina schon vorgelesen, denn der Geist Gottes, da ist er. Und wie wirkt er? Führt euch nicht in eine neue Sklaverei, nein, er macht euch zu Gottes Kindern. Also wir sind dann nicht mehr Kind von Marion und Ueli Bruder primär, sondern Kind von wem? von oben, von Gott, übernatürlich, geboren. Eine Wiedergeburt hat stattgefunden. Darum sind wir Kinder von oben. Und jetzt wird das sofort angewendet in der Bibel auf unsere Gefühle, auf unsere Emotionen. Deshalb, weil du eine neue Identität bekommen hast als Kind Gottes, deshalb dürft ihr furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Ich finde das Hammer, dass die Bibel die neue Identität da sofort auf Gefühl von der Seele wirken lässt. Und das ist ganz etwas Wichtiges, dass wenn du anfängst zu verstehen, wer du bist in Jesus, wenn du an ihn glaubst, wenn du dich vertrauensvoll ihm zugewendet hast, im Bewusstsein, dass du ohne ihn verloren bist, dann hast du die Wiedergeburt erlebt und dann bist du da. Und wenn du das anfängst zu realisieren, wenn das anfängt in dich innen bewusst zu werden, dann hat das eine heilende Wirkung auf deine Gefühle, auf deine Seele. Und wir werden nachher dann, während wir Lieder singen, da hinten Leute haben, die beten für dich, die bereit sind, für dich zu beten. Vielleicht auch, dass ein Stück emotionale Heilung stattfindet. Nicht einfach, weil irgendein magisches Gebet gebetet worden ist, sondern weil du anfängst zu realisieren, zu wer Gott dich gemacht hat. Das hat eine emotionale Auswirkung. Ich zeige euch eine zweite Stelle. Wieder, wo der Heilige Geist identitätsdefinierend wirkt. Wir alle haben denselben Geist empfangen. Da ist er, der Heilige Geist. Und gehören darum, jetzt kommt es schon wieder, durch die Taufe, zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder frei sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Also zu was macht uns der Heilige Geist? Zum Mitglied am Leib Jesu, zum Mitglied der weltweiten Gemeinde von Jesus. Er wirkt identitätsdefinierend. Und jetzt wird da erklärt, was nicht mehr identitätsdefinierend ist, nämlich, ob wir Juden oder Griechen sind. Das heisst, egal zu welcher ethnischen Gruppe du gehörst, deine ethnische Zugehörigkeit entscheidet nicht mehr darüber, wer du bist. Bestimmt nicht mehr die Identität, ob du Innerrödler, Appenzeller bist oder Ausserrödler, Appenzeller. Entscheidet nicht mehr, wer du bist. Ob du Thurgauer bist oder Berner Emmentaler. Ob du Eritreer bist oder Äthiopier. Ob du Afghan bist oder aus Sri Lanka. Ob du Amerikaner, Südamerikaner, Asiat oder von Grönland bist. Deine ethnische Zugehörigkeit bleibt wichtig in deinem Leben, das ist keine Frage. Du fühlst dich in einer bestimmten Kultur daheim und so weiter. Du hast einen gewissen Food gern und einen anderen Food nicht so gern. Logisch, es bleibt wichtig in deinem Leben, aber was definiert es nicht mehr? Wer du bist. Deine Identität. Also deine ethnische Zugehörigkeit definiert nicht mehr deine Identität. Und nochmal etwas Zweites, Sklaven und Freie, was meint der Paulus da echt? Er meint da, aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst. Damals war die Gesellschaft stark in diesen zwei Gruppen, die Sklaven und die Freien. Und egal aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst, das hat keine bestimmende Wirkung auf wer du bist. Das ist das, was da gesagt wird. Also egal, ob du Präsident bist, oder Bundesrat, oder Parlamentarier, oder Firmeninhaber, oder normaler Prediger, oder Büzer, oder was auch immer du zu welcher Gesellschaftsschicht du gehörst, das ist natürlich in deinem Leben, das hat einen Einfluss auf dein Leben. Aber es ist nicht identitätsbestimmend. Jetzt, was wir da sehen, ist, dass der Paulus uns sagt, dass das irdische Leben zwar noch wichtig ist, aber nicht mehr Identität zu definieren. Und darum können wir die Liste echt weiterführen. Und ich bringe im Zusammenhang mit unserer Gottesdienstserie und alle, die jetzt das erste Mal in dieser Gottesdienstserie sind, möchte ich ermutigen, die Predigt vom letzten Sonntag nochmal zu hören, im Livestream oder zu hören auf unserer Homepage. Aber ich möchte die Liste weiterführen. Unsere sexuelle Orientierung zum Beispiel, die definiert auch nicht, wer wir sind. Meine Heterosexualität, meine Homosexualität, meine Bisexualität, meine Transsexualität oder wie auch immer meine Sexualität ist, die definiert nicht mehr meine Identität. die ist noch sehr einflussreich in meinem Leben. Ob ich jetzt heterosexuell bin oder bisexuell, das hat natürlich einen grossen Einfluss auf mein Leben. Aber es ist nicht identitätsbestimmend oder definierend. Das ist es nicht mehr. Und das ist eines der ersten Sachen, die Ed Shaw in seinem Buch, wir haben ja das Buch extra übersetzen lassen aus dem Englischen, weil es eine wichtige Lücke füllt in den Büchern zu diesen Themen. Wir haben das als Gemeinde übersetzen lassen. Und ihr könnt es kaufen, nachher, für 10 Franken. Außerhalb der Gemeinde kostet es 20 Stutz, aber für euch ist es 10. Und die erste Fehlannahme, die er identifiziert in unserer Umwelt, ist die Überzeugung, deine Identität ist bestimmt durch deine Sexualität. Also das heisst, die Leute denken oft, ich habe homoerotische Gefühle, darum bin ich schwul. Das ist dann meine Identität. Und er hinterfragt das stark, als einer, der selber homoerotische Gefühle hat. Lest das Buch, kaufe es, ist hochinteressant. Und das ist wahr, von der Bibel her ist das eine Fehlannahme. Unsere sexuelle Orientierung definiert nicht unsere Identität. Auch nicht unseren Zivilstand. Ob ich Single bin, glücklich Single, halbglücklich Single oder unglücklich Single, definiert nicht, wer du bist. Ob du verheiratet bist, glücklich verheiratet, halbglücklich oder unglücklich verheiratet, definiert nicht, wer du bist. Ob du geschieden bist, getrennt bist, alleinerziehend, verwitwet und so weiter. All diese Kategorien sind wichtig in deinem Leben. Sie haben eine grosse Rolle in deinem Leben, jawohl. Aber sie bestimmen nicht deine Identität. Ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, wo mein Bruder mir geschickt hat. Ein so recht bekannter Rockmusiker, christlicher Rockmusiker in den USA, war viele Jahre verheiratet und hat ein Kind mit seiner Frau und sie haben viele Jahre miteinander zusammengelebt und jetzt hat er sich geoutet als homosexuell. Und er hat gesagt, das Beste, was ich machen kann, was wir machen, ist, dass wir uns scheiden lassen, weil ich dich nicht lieben, so wie du verdienst. Und eine andere Frau, die es gleich erlebt hat, hat ihr einen Brief geschrieben. Ein offener Brief, ganz interessant zum Lesen. Und in diesem Brief schreibt die Frau, die das auch erlebt hat, einer anderen verlassenen Frau Folgendes. Vergiss nie, deine Identität ist nicht Geschiedene. Es ist nicht, mein Ehemann ist homosexuell. Und auch nicht, mein Leben ist vorbei. Erlaube dir nicht zu vergessen, du bist schön und wunderbar geschaffen. Dein Leben hat Sinn, du bist geliebt. Ganz wichtig, dein Zivilstand definiert nicht letztlich, wer du bist. Auch ob du adoptiert bist oder nicht, das ist etwas von dem, was Sharon erfahren hat. Das ist eine wichtige Dynamik in ihrem Leben, das ist keine Frage. Aber es ist nicht identitätsbestimmend. Was ist identitätsbestimmend? Ihre Verbindung mit Jesus Christus. Auch dein beruflicher Erfolg. Deine Gesundheit. Dein Aussehen. Wir könnten jetzt ganz viele Sachen nennen. All diese Sachen sind nicht bestimmend für deine Identität, sondern wie kommt die Identität in unser Leben? Über unsere Geburt. Und zwar über unsere Wiedergeburt. Unsere Verbindung mit Jesus Christus ist identitätsbestimmend in unserem Leben. Und die Bibel im Neuen Testament beschreibt die gläubig gewordenen Menschen niemals als Sünder. Übrigens, es gibt eine Stelle, wo der Mensch, im 1. Timotheus 1,15, der Mensch als Sünder bezeichnet wird, aber der Sünder, bevor er gläubig wird, nachdem jemand sein Leben Jesus anvertraut hat und Jesus so anschaut, wie wir es beschrieben haben, an Jesus glaubt, wird der gläubige Mensch nur noch mit sättigen Wörtern beschrieben. Als Sohn oder Tochter Gottes, als Bürger vom Himmel, als heilig und gerecht, als Geliebte Gottes, als königliche Priester und so weiter. So werden sie beschrieben. Und darum haben die vorhin auch ein bisschen daneben gelangt, dass mit einer Ausnahme, ich meine das da, wer ist da? Ja, das ist der Uli, jawohl, er ist weise, jawohl, er hat einen weißen Bart. Ja, aber ist das, was ihn definiert? Nein. Der Uli ist ein Bürger vom Himmel. Das ist das, was er ist. Wir sind alle zusammen falsch gelegen. Und ich finde es hochspannend, dass wir, wenn wir übereinander nachdenken, gerade bei diesen Sachen landen, die gar nicht uns wesentlich definieren. Oder wir haben Kathi und Stefan Ledendecker gehabt. Das sind, was? Gelebte Gottes. Nein, das auch. Heilige und Gerechte. Oder der Samuel ist ein Geliebter Gottes. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Das ist er. Jawohl, er hat auch noch ein Herz für Kinder. Ja, ja. Das ist wichtig. Aber wer ist er? Und da haben wir eine wunderbare königliche Priesterin, die genau das Herz hat für Ausländer und ihnen dient als königliche Priesterin. Und der Autor von diesem Buch, der Pastor aus dieser Gemeinde in England, der Ed Shaw, ist ein Sohn Gottes. Ich finde es spannend, dass wir, wenn wir übereinander nachdenken, immer gerade bei den Sachen sind, die zwar einen grossen Einfluss haben auf unser Leben, aber nicht identitätsdefinierend sind. Das verratet uns ein bisschen. Die Bibel redet von uns als das. Kind Gottes, Bürger vom Himmel, heilig und gerecht, geliebte Gottes, königliche Priester. Das bist du, wenn du an Jesus glaubst. Ob du weißt, ist nochmal eine völlig andere Frage. Ob du glaubst, ob du spürst, ist eine völlig andere Frage. Aber du bist es. Die entscheidende Frage für dein Leben ist, siehst du dich selber auch so? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir leben unserem Selbstbild entsprechend. So wie du über dich denkst, lebst du. Wenn du dich als Verlierer siehst, wirst du verlieren. Wenn du dich als unfähig anschaust, wirst du unfähig, dich als unfähiger verhalten. Wir leben unserem Selbstbild entsprechend. Und darum ist es sehr wichtig, unser Denken muss in Übereinstimmung kommen mit unserer wahren Identität. Es muss sich annähern. Unser Denken muss sich unserer Identität annähern, in Übereinstimmung kommen. Ich zeige mal ein Bild. Wer ist das? Kennt ihr den unten links? Wer ist da? Der wohnt im Thurgau oder hat seinen Sitz da? Sebastian Vettel. Und stimmt das Bild da? Also wer ist der Sebastian Vettel? Velofahrer. Was habe ich gehört? Also da vielleicht auch. Sicher ein E-Bike mit 5000 PS. Ja, also, das ist der Sebastian Vettel, x-facher Weltmeister, Formel 1. Und wenn er über seine Fähigkeiten als Autofahrer nachdenkt, sollte er bitte nicht von einem roten Safira träumen. Also um Himmels Willen. Er muss an so ein rotes Auto denken. Oder? Ein Ferrari, der vorne wegfährt. Er hat, glaube ich, gerade vor einer Woche, oder? Also, sein Denken muss in Übereinstimmung kommen mit seiner Fähigkeit in dem Fall. Da geht es mir jetzt nicht um Identität, sondern über Übereinstimmung. Oder ich habe noch mal einen. Ihr seht da oben rechts, wer? Also, unten links ist klar, das ist der Federer. Wer kennt den oben rechts? Das ist der Pesky Hiss. Der Pesky Hiss kommt zu uns in die Gemeinde. Er war Thurgauer Tennismeister in seiner Jugend. Findet ihr auch, dass er top aussieht da? Also das ist rassig und energetisch, oder? Das ist und sollte, wenn der Roger Federer über sich selber nachdenkt, sollte der Pesky Hiss als Fabi nehmen. Sorry, Pesky, gell? Ich habe dich gewarnt. Nein! Sonst wäre Roger Federer beim Tennisclub für Kreuzlingen geendet, oder? Aber für mich wäre das super. Versteht ihr? Das wäre aber auch heillose Selbstüberschätzung, oder? Auch ich muss mein Denken in Übereinstimmung bringen mit dem, wer ich bin und was ich kann. Aber für den Roger, der muss natürlich so über sich denken. Je näher über sich selber denkt, muss passen zu dem, was er kann. Das ist sein Jubelgeschrei nach dem 18. Grand Slam Turniertitelsieg in Melbourne im August, im Januar. Also der wesentliche Punkt ist der, unser Denken muss in Übereinstimmung kommen mit unserer wahren Identität. Da geht es nicht einfach um positives Denken im Sinne von, ich überrede mich. Versteht ihr? Positives Denken, das wäre der da. Sorry, ich habe es probiert. Ich kann es nicht. Ich habe einmal gegen den Pesky etwa zweimal einen Ballen übers Netz gebracht. Das wäre positives Denken von Paul. Wir reden nicht über positives Denken, wir reden davon, dass unsere Identität in Übereinstimmung kommt mit unserem Denken. Nein, umgekehrt. Unser Denken muss in Übereinstimmung kommen mit unserer Identität. Und darum ist das eine wichtige Frage. Wie siehst du dich? Am Morgen, wenn du den Wecker wieder einmal ermordet hast und du wachst auf und du gehst zum Spiegel und du schaust dich an im Spiegel und du rasierst dich und du denkst, das sieht nicht gut aus. 45. Ich schaffe das nicht im Geschäft. Unglücklicher Ehemann, unglückliche Ehefrau. Der Tag, der geht schief. Ich bin nicht fähig, die Herausforderungen mit meinen Kindern anzubringen. Ich bin ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter. Ich bin ein Geschiedener, eine Geschiedene. Ich bin eine wiederverheiratete Person. Ich bin. Wie tönt es am Morgen bei dir? Spürst, wenn du so über dich denkst, dann macht es immer mehr so. Und dann gehst du auch so durch den Tag. Warum? Weil so, wie du über dich selber denkst, lebst du auch. Aber bitte probier für eine Minute dir vorzustellen, dass du da bist. Bitte probier's. Stell dir mal vor, du bist ein Kind Gottes. Ein Bürger vom Himmel, merkt ihr, es richtet mich, nur schon das Vorlesen von dem, richtet mich auf. Du bist heilig und gerecht, nicht du wirst es, du bist es. Du bist eine geliebte Person Gottes, du bist ein königlicher Priester, hey, da bist du. Dann wirst du völlig anders durch den Tag und durch dein Leben gehen. Du wirst anders in deinem Leben innenstehen, weil dein Denken über dich selber in Übereinstimmung kommt mit dem, zu wer Jesus dich gemacht hat, dort Wiedergeburt. Du wirst Herausforderungen im Geschäft mit der Würde vom Kind Gottes in Angriff nehmen. Der Chef bleibt ein schwieriger Typ, aber du stehst mit der Würde vom Kind Gottes drin. Single sein, wo du daran leidest, da wirst du im Bewusstsein ausleben, dass Jesus dein Bruder ist und auch Single war. Die finanziell schwierige Situation in deinem Leben wirst du mit dem Bewusstsein durchlaufen, dass du Bürger vom Himmel bist. Wisst ihr, was der Bürgerrat ist? Ich bin Bürger von Waldappenzell. Wisst ihr, für was man Bürgerrat früher gemacht hat? Ich glaube, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber wenn alle Stricke reissen in meinem Leben, wenn der Paul kein Geld mehr hat, keine Familie, kein Schwein interessiert sich mehr für ihn, dann gibt es einen Ort, wo ich herangehen kann, der für mich sorgt. Was ist das? Der Bürgerrat, das ist Wald. Die sorgen für mich, wenn alle Stricke reissen. Wir sind Bürger vom Himmel. Mit anderen Ressourcen vom Himmel. Hey, da stehst du anders in den Schuhen, wenn es finanziell, wirtschaftlich knapp wird. Den Versuchungen wirst du mit dem Bewusstsein entgegentreten, dass du heilig und gerecht bist. Der mangelnden Liebe von deinem Ehepartner wirst du im Bewusstsein erleben, dass du von Gott geliebt bist. Und vielleicht merkst du, dass du sogar deinem Ehepartner etwas von dem weitergeben kannst. Und ein Dienst an der Welt, wo viel Not hat und soziale Dienst braucht, aber auch geistliche Dienst, wirst du im Bewusstsein machen, dass du ein königlicher Priester bist. Du wirst völlig anders im Leben stehen. Darum ist es so wichtig, dass dein Denken in Übereinstimmung kommt mit dem, wer du tatsächlich bist. Durch die Gnade von Jesus Christus und durch den Glauben. Der Ed Shaw ist im Buch, ich bringe euch ein Zitat, sagt Folgendes. Ich weiß, dass mich Gottesdienste zu oft ermutigt haben, zuzulassen, dass mich meine Sünde mehr definiert als mein Retter. Ich bin aus solchen Versammlungen, wie mir Hand hüt, mit einem größeren Bewusstsein von meiner gleichgeschlechtlichen Orientierung gegangen, als von meinem neuen Status in Christus. Sie haben mich unabsichtlich ermutigt, zu viel Zeit damit zu verbringen, über meine Liebe zu einigen Männern nachzusinnen, als über Gottes Liebe zu mir. Ich brauche eine Botschaft, die biblisch ausgewogener ist. Das ist super, wenn ihr das sagt. Eine Botschaft, die meine weiterhin vorhandene Sünde nicht unter den Teppich kehrt. Du bist nicht plötzlich sündlos. Und die mich weiterhin ermutigt, mich von der Sünde abzukehren. Die Botschaft brauchen wir. Die Botschaft muss aber gleichzeitig, das ist entscheidend, verhindern, dass die Sünde mich definiert. Du bist nicht ein Sünder. Das ist nicht deine Identität, wenn du an Jesus glaubst. Denn ich muss hauptsächlich daran erinnert werden, wer ich in Christus bin. Und darum werden wir jetzt eine Zeit haben, wo wir wirklich einfach uns erinnern daran, wer wir in Jesus Christus sind. Wir werden Lieder singen und du kannst während dieser Zeit kannst du auch dort hinten links im Saal hat es Better, die wollen gerne für dich beten. Du kannst irgendwann, während wir die Lieder singen, dort hinten gehen und einfach sagen, was du möchtest, dass sie für dich beten. Du kannst für Heilung beten, körperliche Heilung, aber auch für seelische Heilung. Oder einfach einen Zuspruch. Sie sind dort für dich. Und ich lade uns wirklich ein, reinzukommen jetzt und zu Jesus zu kommen. Und ich mache da, indem ich den Vers vorlese. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und das ist da, wo mir da gefällt, was da steht. Und an diesem Entschluss hatte er viel Freude. Das heißt, wenn du dein Denken in Übereinstimmung bringst mit dem, zu wer Jesus dich gemacht hat, dann hat Gott mega